Und hast du fast 6 Jahre jetzt quasi hinter dir?
Ja, fast nur Einzelhaft.
Warum? Wolltest du?
Ja, nö, Jugendknast, bin ich zum Friseur gegangen. Und so. Aber ja, es war lange. Köln auch und so, ja.
Sag mal, diese 6 Jahre Knast, was ist das in deinem Leben, dass du 6 Jahre im Gefängnis gesessen hast?
Also, nicht besonders viel bedeutet das jetzt so. Ehrlich nicht. Das war eine wirre Zeit und genauso wirr sind die Jahre gewesen und...
Also, dann hat es das Pendel sozusagen eine oder andere Richtung ausgeschlagen.
Nö. 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 Also ich weiß jetzt, dass ich jetzt nicht mehr in den Knast möchte. Aber nicht, weil ich dann eingesperrt bin, sondern weil die ganze Atmosphäre und die ganzen Leute mir fürchterlich auf Eier gehen würden. Aber dass ich jetzt meinetwegen da abgestürzt bin, weil die Tür zugeknallt ist, das war vielleicht die ersten 3 Tage oder so, aber sonst nichts. Was viel mehr stört ist, morgens um 5:30 die Riegel an der Tür, dass man nicht selber entscheiden kann und so. Nein, das ist das Perverse. Der Knast als solches hat überhaupt keine Auswirkung gehabt. Ehrlich, nee. Da bin ich raus, hab gesagt, so, jetzt nie wieder Knast. Jetzt aber legal. Nie. Nie. Besser aufpassen, ja. Aber, ja, genau, das ist da rausgekommen. Ich muss vorsichtiger werden. Ich darf nicht mehr alles machen, so. Aber so richtig, das Schlüsselerlebnis war es nun nicht, Erine. Weder Schlüssel noch Schock. Nichts.
Warum bist du nie in die Therapie gekommen? Hat die Justiz oder irgendjemand dir das nicht mal nahegelegt oder so?
Nee, im so Großen und Ganzen nicht. Es wurde viel drüber geredet und so und ja, und dann war Tim Oslo da und dann wussten wir alle, wie das da abgeht und da ist keiner hingegangen.
Aber nochmals, es war für dich auch nie eine Frage, nicht in Therapie zu gehen, oder?
Ja, im Grunde genommen nicht, nee. Ich wusste, dass das wirklich keinen Sinn hat, ehrlich, nee.
Kannst du einen Gedanken dazu sagen, warum das keinen Sinn hat?
Ja, weil das alles sehr abstoßend klang, die Therapie, ne? Klang alles sehr abstoßend, mit morgens um 6 hoch und Frühsport und so. Das kann mich einfach nicht animieren, ehrlich. Das ist ein Argument.
Ja.
Ja.
Woher wusstest du, wie es da abgeht? Von
Leuten, die da waren und dann abgehauen sind. Die haben mir erzählt, wie das da abgeht, mit Briefe kontrollieren und Haare ab und alles, was da so zugehört. Ja. Und deswegen ist da keiner mehr hingegangen. Dann. Ohne Grund und ohne Not.
Aber du bist selber auch nie auf die Idee gekommen, dass...
Nee. Garantiert nicht. Ich wusste, dass mich das nicht heilen wird. Morgens um 6 hoch. Das wird's nicht sein. Das ist nicht das Problem gewesen, glaube ich. Und auch die langen Haare waren nicht das Problem. Und auch nicht Jimi Hendrix. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass Jimi das Problem war, weswegen ich geballert habe.
Aber ist auch nicht im Nachhinein, dass du sagst, mit der Therapie hätte ich schon eher mal die
Probe gefehlt? Nein, auf keinen Fall. Garantiert nicht. Garantiert nicht. Aber es haben also wenige gemacht. Und fast alle sind gescheitert. Ne? Bekannt.
Ja, ja.
Hat sich rumgesprochen, ne? Du?
Ja.
In den letzten 20 Jahren, ne?
Was? Hatte sich
rumgesprochen, dass sie gescheitert sind. In 20, ja.
Nee, ja, aber es ist doch schon witzig, dass du nicht jedenfalls irgendwie mal einen Fluchtweg über eine Therapie genommen hast oder sowas.
Nee, das war nicht angesagt, nee. Wenn man sich einmal im Knast eingelebt hat, ne, und hat 2 Drittel seiner Strafe rum, ne, also jetzt dann meinetwegen, von 18 Monaten hast du dann 12 rum. Und je länger du drin bist, je mehr hast du den Rhythmus, und dann musst du da aus deinem Rhythmus wieder raus. Da habe ich so einen guten Job und alles gehabt, das war Quatsch. Dann das alles aufzugeben für so eine unsichere Therapiegeschichte, die eh schon in die Hose gehen wird, das wusste ich. Und die wollten uns im Grunde auch gar nicht haben, wir waren denen viel zu viel zu unbequem. Richtig, unbequem. Wir haben nämlich immer gefragt, wieso kann ich die Musik nicht hören? Wieso muss ich mir die Haare abschneiden? Wieso muss ich dies? Wieso muss ich das? Verstehst du? Und da haben die keinen Bock drauf gehabt. Die wollten Leute haben, die gesagt haben, ich bin ganz klein und total in Arsch, kannst mir nicht helfen. So, sowas wollten die gern haben. Und dann haben die ihren ganzen eigenen Psychomüll da in die Konzepte gepackt. Und da gab's kein Wenn und Aber. Da gab's ein Konzept für 35 Leute, die alle verschieden sind. Ein Konzept. Eine Sache. Das Konzept. Weißt, was ich meine? Da haben sich total kaputte Leute eingeklinkt, die zweimal Hasch geraucht hatten. Und dann sich vom Haschisch entzogen haben und nach einem halben Jahr gesagt haben, jetzt bin ich hier ein geiler Therapeut, jetzt weiß ich, wie es geht. Die haben die Konzepte gemacht, ehrlich.
Hattet ihr damals eigentlich schon sowas, wie soll man sowas sagen, wie eine Junkie-Identität?
Nein. Also eine Junkie-Identität. Also keiner von uns war irgendwie klassischer Morphinist. Weißt du, was ich meine? Diese Leute, die so Morphinisten sind, etwas durchgeistigte Leute, die sich abends Druck machen und dann irgendwelche naturwissenschaftlichen Werke wühlen und sich total toll wohlfühlen. Solche waren wir garantiert nicht. Das war nur der Reiz des ich mach was, was andere nicht machen oder nicht machen werden oder so. Aber eine Identität.
Kannst du noch ein paar Sätze zu Amsterdam sagen, zu dieser Zeit? Wie hast du in Amsterdam gelebt?
Schlecht, ne? Schlecht, schlecht.
Was ist schlecht?
Ja, hausbootmäßig und so, ne? Das ist natürlich schlecht gewesen. Oh, wie soll man das erklären? Oh.
Ja, man ist abhängig, man ist süchtig, ja. Man ist auf Flucht.
Ja, das ist doch alles schon schlimm genug.
Ja, wovon lebt man in Amsterdam?
Ja, vom Dealen oder so. Vom Vermitteln, ne?
Und da verdient man 600 Mark pro Tag.
Nee, aber die brauchte man da ja auch nicht. Da gab's ja Ärzte und so. Das war ja... Ärzte und deutsche Kunden und dann kam man schon über die Runden.
Ja.
Ja. Netter Dreizeiler. Ärzte und deutsche Kunden und dann kam man über die Runden. Gut. Aufbewahren.
Ja, aber deswegen ist der Lebensstandard nicht hoch.
Nein, das ist ein Trauerspiel. Es ist ein Trauerspiel. Wenn man nicht unbedingt muss, dann muss man nicht unbedingt nach Amsterdam.
Und das Muss ist die Flucht.
Ja. Und deswegen waren sie auch fast alle da, ne? Oder gab ja wenige, die freiwillig gegangen sind. Also ich habe mir immer gewünscht, mal legal in da zu sein, in Holland. Legal. Das habe ich mir mal richtig gewünscht gehabt. Damals. Ehrlich. Da hätte mein Laden auch jetzt, so wie er jetzt aussieht, der Laden und überhaupt die Art und Weise, vielleicht noch ein bisschen straffer und disziplinierter. Da hätte der Laden zum Beispiel, in Adam oder in Holland, würde mein Laden zum Beispiel Bestand haben. Als Beispiel. Und wenn ich nicht so krank wäre, ich hatte mir das schon mal überlegt, wenn ich wirklich nicht so krank wäre, dann hätte ich das... Also wenn es ein Land gegeben hätte, wo ich es nochmal probiert hätte, ne? Legal. Ohne Drogen natürlich, ist klar. Das wäre Adam gewesen.
Und wenn du, sag mal, in Amsterdam auf Flucht warst, dann warst du natürlich sehr stark mit Junkies zusammen.
Die Richtigen.
Ja.
Und das hat ja auch immer genervt, ja. Das war ja auch das Übelste an der Sache.
Das heißt, du konntest dich damals ein Stück weit endlich von denen abgrenzen.
Von den neuen Freunden? Ja, habe ich. Also ich habe nur das Nötigste mit denen gemacht. Es gab ganz wenige Ausnahmen und dann ist man eh immer nur enttäuscht worden. Es gab ganz wenige Ausnahmen, so, ja, Tom Mega-mäßig oder so, ja. Ne?
Ja, aber es scheint mir sehr schwer zu sein, wenn du sozusagen auf Flucht und illegal und Hübelpüpp, das sind ja im Grunde genommen dann in Anführungsstrichen Schicksalsgenossen. Das ist ja auch im Grunde die einzige Gruppe, die dich aufnimmt.
Ja, richtig. Ja. Ja, ist schwer. Du bist da auch Außenseiter. Die haben sich Koks gekauft und ich mir einen neuen Spiegel und zwei Taschenbücher. Ne? Die haben sich ein Päckchen Koks geholt und ich habe mir einen Spiegel gekauft und zwei Taschenbücher und habe mich ins Café gesetzt und 3 Tage gelesen. Und wenn ich das Methadon auch noch hatte, dann konnte ich die Welt umarmen. Dann war ich der glücklichste Mensch der Welt. Mehr brauchte ich gar nicht. dieses Abgehänge und Gesülze und Gelaber und noch ein Deal und der Kunde gestern setzte einer und oh nee, das ist vielleicht mal so als Entspannung so. Ganz nett, nein. Im Imbiss irgendwo, aber nee, ist es nicht. Ehrlich, nee. Da trennen einen dann Welten, ne? Da trennen einen dann Welten.
Was passiert, nachdem du in Bochum aus dem Knast gekommen ist?
Nix, war ich in Bremen. Das war 83. Ja, und dann war ja nur noch 85, 86, nee, 86, 87 oder irgend so war ich in Portugal, ne? Ja. Und die ganzen anderen, Spanien, Marokko und die ganze Arie da.
Ja. So, wie lange warst du denn?
Ja. 86 bis 87. Übers Jahr ein Jahr. Und einzeln war ich ja schon ein paar Mal da. Ich war ja viermal in der Zeit da.
In welcher Zeit passiert? Nach Bochum?
Von, ja, genau. Von 83 bis 87. Das war waren meine Wanderjahre, genau. Genau. Von 83 bis 87 waren die Wanderjahre. Von 87 bis 90 waren die Dealerjahre. Und von 90 bis jetzt sind die Polarjahre. Ja, genau. Ja, genau. Stimmt, 83 bis 87 Wander, 87 bis 90 die 4 Jahre Dielen.
In Bremen.
Ja, und 90 bis Dingsbums dann, ja, genau. Ja. Die kreativen, künstlerischen Polarjahre sind das. Ja.
Ja. Du hast gesagt, 83 bis 87 Wanderjahr. Und wie hast du in der Zeit deine Sucht gemacht?
In Spanien habe ich jetzt meinen Zug gemacht. Bin ich clean gewesen in Spanien die ganze Zeit, wo ich da war. Und ja, wenn das Geld alle war und überhaupt, dann musste man wieder zurück, ne, nach Adam. Und dann wieder Geld gemacht und dann wieder weg. Das waren die Wanderjahre. Ja, genau.
Was sind die Dealerjahre?
Das waren die, als ich aus Portugal wiederkam, 87 oder wann das war, ne? Und dann stand ich hier mit keinen, noch nicht mal mehr mit 3 Mark. Ein Hund. Ein halb kaputtes Leihauto. Kein Arbeitslosengeld, kein Sozi, kein nix. Ja, und am Schwarzen Meer war die Wohnung frei. Und da brauchten wir die Miete für. Und dann bin ich schnell losgespritzt und hab mir 10 Gramm geholt. Hab mein ganzes Telefonbuch durchgewühlt. Hab die 10 Gramm verkauft. Dann hatten wir die Miete erstmal schnell zusammen und ein paar Mark, verstehst? Tierarztrechnungen bezahlen und so. Und hab gleich weiter gedealt.
Nicht eckenmäßig.
Nein, nicht ecken, nein, also nee, das kann man sagen, also ich war, also nee. Umgerechnet war ich in einem Jahr 2 Tage mal in Nähe der Ecke dealmäßig.
Was sind das für Leute, die sich da beliefern lassen? Das sind Leute, die auch nicht an der Ecke kaufen, nehme ich an.
Ungern. Die kennen diese Ecke und kennen auch einen Großteil der Leute und wissen auch, wie, wo oben und unten ist. Aber lieber haben sie jemanden, der ein bisschen nett ist und auch nach Hause kommt und Pony pünktlich ist. Und zuverlässig. Und der auch nicht, wenn 2 Mark fehlen, das Päckchen wieder einsteckt und sagt, es ist mir da egal, wie du über die Nacht kommst. Tschüss. Ich bin der ideale Dealer. Ehrlich. Auch jetzt wäre ich der ideale Dealer.
Ja, ist die Frage, warum nicht andere Leute das machen? Warum die sich beliefern lassen und nicht sozusagen, die haben doch quasi auch die gleiche Connection wie du. Nee. Warum bist du der Dealer und die Kunden?
Das weiß ich nicht, das war schon immer so. Viele arbeiten, viele haben auch keine Lust zu dealen, viele eignen sich auch nicht zum Dealen. Und viele, muss ich sagen, sind auch ein bisschen faul. Weil man muss schon sehen, man muss schon ein bisschen was dafür tun, dass man auch gute Schuhe kriegt. Ne? Man muss das auch so machen, dass man regelmäßig hat und nicht irgendwie anruft und sagt, habe ich nicht mehr. Ne? Jedenfalls nicht von einer Sekunde zur anderen. Und zweitens muss man auch, die Menge muss korrekt sein. Und wie gesagt, man muss einfach das Feeling rüberbringen. Und das können andere nicht. Also jemand, der bei der Zeitung arbeitet oder Taxifahrer zum Beispiel ist oder bei seinen Eltern in der Wäscherei arbeitet, als Buchhalter, Geschäftsführer oder wie auch immer, der möchte abends nicht zu Hause irgend so einen Punker-Idioten haben, der da mit Stiefeln und klirrender Kette durchs Haus rennt. Dass die meisten haben Frau, Kinder, Familie, Nachbarn, verstehst du? Wohnwagen, Wochenendhaus, alles um eine Scheiße. Und die möchten, dass da jemand vernünftig ankommt, der auch ein Rauchpiece mitbringt. Die rauchen alle und so. Mit denen sie sich normal unterhalten können, mit denen sie auch im Kleingartenverein eben hingehen können und ein Bier trinken. Damit die Nachbarn nicht immer so doof gucken, warum der mit dem Zopf ewig kommt. Und das kann man mit mir alles. Dealen ist nicht nur ein Päckchen packen, 50 Mal wieder sie nach Hause. Wenn man gute Kunden haben will und wirklich keinen Stress haben will und auch alles halbwegs passabel, dann muss man sich schon ein bisschen Mühe geben und dann muss man auch einen guten Ruf, sonst kommt man da nicht rein. Die meisten Leute, die ein bisschen älter sind und so, die wollen keine Idioten haben. Weder privat noch so. Und so erst recht nicht.
Ja, es ist natürlich ein Typus von, sag mal, Kunde und Junkie, der sozusagen in der Öffentlichkeit auch nicht so bekannt ist.
Gott sei Glück nicht, nee.
Aber diese Leute, wo lassen sie sich jetzt bedienen, wenn du nicht da bist?
Ganz schlecht. Ganz übel. Manche haben wieder andere Connections und manche habe ich weitervermittelt und so. Ist ja so, ich höre denn nicht einfach auf und melde mich nicht wieder. Ich versuche ja, die Leute irgendwie unterzubringen. Und ich habe, also solange ich noch einen guten Ruf habe, kann ich auch die Leute unterbringen. Das heißt, jemand anders, der so arbeitet wie ich, der übernimmt die als Kunden. Da hätte ich, wenn ich wollte, könnte ich das auch noch machen. Also ich könnte nur, habe ich auch schon jetzt ein paar Mal gemacht, als wir im Laden kein Geld haben, habe ich mir ein paar Kunden verkauft. Für ein paar Scheine. Aber ist auch schon ein paar Tage her jetzt. Dann gebe ich halt zum Beispiel Kunden oder so, ne? Und dann...
Also hast du die Kunden verkauft?
Ja.
Deine Kundenkartei sozusagen?
Ja, Teile davon, Kunden, ja. Und die würden dann auch zurückkommen, aber das lasse ich dann eben. Und jetzt macht Hako die. Und die kaufen ganz gut und so. Und Hako hat auch nur 15 Kunden. Und das sind schon... Von 15 Kunden sind 13, sagt er, Freunde. Soweit ist es bei dem auch schon, ne? Und die fahren zusammen in Urlaub und so. Ja, ehrlich. Machen Geburtstag feiern und... Eltern 50. Geburtstag feiern. Dann sitzt der Dealer da mit dem Kunden. Und dann feiern die mit. Und die Eltern sind ganz begeistert, was der Junge für einen netten Freund hat und so. Ich war mal auch auf der Hochzeit, war Trauzeuge. Ich war auch sein Dealer.
In diesen Dealerjahren, wo kriegst du denn sozusagen deinen Lieferanten her?
Durch Leute, die mich kennen und die dann auch jemanden kennenlernen, der sich nicht auskennt damit. Hat jemanden gehabt aus dem Hamburger Knast, ein Geldverleiher, und der war tierisch nett. Und aus Fußbüttel, der hatte da 8 Jahre gesessen. Und der kam aus dem Knast und hat halt gefragt, ob er noch jemand Korrektes kennt und so. Und dann hat er ihn zu mir gebracht. Dann hat er sich mit falschen Namen vorgestellt und so und naja. Und der war immer korrekt und pünktlich und der war fantastisch, der Mann.
Also der hat sozusagen dich beliefert. Du, ja. hattest denn nicht 5 andere, von denen du gekauft hattest, sondern du hast gesehen...
Ein
hat es. Und der hatte auch sozusagen die gute, angenehme Qualität.
Der hatte auch und war immer pünktlich und ja.
Aber der ist dann sozusagen aus Hamburg gekommen, oder was?
Ja.
Wie bist du da an das Zeug dann gekommen?
Der hatte mir das mitgebracht.
Ah, der hat dich beliefert sozusagen?
Ja. An der Wümme und überall haben wir uns getroffen.
Ja.
Bürgerpark.
Und welche Mengen bringt der dir dann?
Ja, immer 150 Gramm. So viel, wie ich haben wollte. Wie ich mir zugetraut habe.
Wie lange kommst du da mit 150 Gramm aus?
Das war natürlich damals, das war kurz davor, bevor die Türken kamen.
Ja.
150 Gramm, 2 Wochen.
Sowas.
Wenn ich eine ruhige Kugel schieb, 2 Wochen.
Ja. Mal diese Kundschaft, wo du sagst, sozusagen diese normalen.
Mhm.
Haben die denn die Sachen so weit im Griff, dass sie von dem, was sie legal verdienen, das konsumieren?
Ja, die haben das so, also diese spezielle Art Leute, zum Beispiel kaufen auch mal, das gibt's auch noch, kaufen denn manchmal, zum Beispiel wie der Typ, der mich beliefert hat, dieser Hamburger, ne? Der hatte zum Beispiel auch Kunden oder so, 3 Kunden, die haben den zusammengelegt. Und haben sich dann gleich, was weiß ich, für einen Monat oder so 30 Gramm oder so gekauft mit 2-3 Leuten. Verstehst?
Ja.
Und dann sind die damit hingekommen und haben das auch preiswert gekriegt.
Ja.
Die rennen also auch nicht jeden Tag los oder so. Die holen sich dann eben 5 Gramm oder so oder 10. Und wenn sie da nicht hinkommen, aber sind eben berufstätig, dann gibst du als Dealer auch 5 Gramm oder 10 und sagst, verrechnen wir beim nächsten Mal mit oder zahlst in 3-2 Raten ab. Die machen alle noch Schwarzarbeit teilweise, so nebenbei, ne?
Ja.
Oh, so ein kleines kriminelles Hobby haben sie alle, dann tauschen sie mal was oder so, verstehst du? Aber sie sind nicht so jetzt abends brechen und was weiß ich alles, ne? So nicht. Manche waren früher Lottels oder so und alle haben irgendwie noch irgendwelche Dinger, aber eben nicht so hammerwichtig. Und mit einem Tausender im Monat nebenbei, da kannst du rauchen und da kannst du dann ab und zu mal eine Nase nehmen oder so, ne? Und den machen die dann so. 7-8 Scheine so irgendwie.
Ja, Spaß dabei, ja.
Ja, irgendwas, ja, machen wirklich welche, ehrlich.
Ja, ja, nee, klar, es muss ja irgendwelche.
Ja, ja. Oder restaurieren Autos. Manche verkaufen auch Autos, kaufen auf, samstags machen mit alten Möbeln und was nicht alles. Irgendwie, da bleibt immer was hängen.
Ich meine, das ist jetzt bei dir natürlich immer eine, weil das schon so eine lange Geschichte ist, aber ja. Wenn man behält ein Junkie-Mann die in den Jahren Kontakten mit drogenfreien Szenefreunden? Das ist schwer zu beantworten, weil es über 20 Jahre sozusagen die Frage läuft.
Ja, Kontakt, ja. Also, komischerweise, muss ich sagen, alle anderen Leute, die sind zum Beispiel aus dem Café Engel und solchen Sachen sind die rausgeflogen. Ich durfte trotzdem die Leute, also nicht hundertprozentig, die sehen mich nicht abwiegen, aber sie wussten schon, was ich so treibe. Aber aufgrund dessen, dass ich immer mal einen Laden hatte, verheiratet war, nie so kaputt, total hin aussah. Ich habe andere auch nie irgendwie mit Drogengeschäften belästigt oder mir Geld geliehen oder bin bei denen eingebrochen. Ich konnte also im Gegensatz zu anderen, wo die clean Leute, die einen Laden hatten, gesagt haben, hier bei uns nicht, ne? Brauchst nicht reinkommen. Wir wollen hier mit Drogen und so, auch nicht als Besucher, gar nicht und so, ne? Ich konnte überall rein, in jede Kneipe, in jedes Musikstudio und überall, ne? Musik habe ich immer noch mit Patrick und anderen Leuten. Ich war immer Stammgast in allen Musikläden und so. Verstehst
du? Ja.
Also Junk war bei mir, auch wenn sie es ahnten, war bei mir immer dritte Abteilung. In diesem Sinne. Zuerst ging immer so die Legalität vor und dann dritter Stelle Junk. Für die normalen Leute. Und deswegen habe ich nie so total abgeschirmt gelebt, ne? Konnte immer überall hin und einen Kaffee trinken oder Musikläden oder keiner dachte, jetzt geht er gleich mit der Gitarre raus oder so. Ich konnte da spielen und testen und alles.
Du hast mal in deinem Interview gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es Jimi Hendrix war, warum ich süchtig geworden bin. Hast du denn dir jemals Gedanken gemacht, wenn es nicht Jimi Hendrix war, wer es dann war? Oder ist das eine, sag mal, ist das eine Frage gewesen, die sozusagen in deinem Leben gar keine Rolle gespielt hat?
Nee, ja, ich war ja kein Problem-Junk. Ich hatte einen Druck gekriegt und das war grausam. Und dann habe ich mir eine Woche später oder 2 Wochen später, weil da 3 saßen und gedrückt haben, habe ich gesagt zu den Leuten, ich saß da so wie ein Doofer und die saßen da, alle waren am Drücken und ich war einer der Letzten hier auf der Szene, der, ne? Und ich war nie so begeistert, als ich das alles so gesehen habe, die ganzen Spritzen und so, da konnte ich nicht drauf, ne? Ja, und dann habe ich zu denen gesagt, ja Mensch, denn gib mir mal ein bisschen, sage ich. Letztes Mal ging's mir so schlecht, gib mir nur mal ein bisschen. Einfach so, wie man sagt, oh, du hast einen neuen Whisky oder so, verstehst? Ja, und das war natürlich allererste Sahne. Das Feeling war allererste Sahne. Und das Feeling wollte ich dann immer wieder haben.
Du bist einfach süchtig geworden und das war's
ja, dann. Ja, und das war's dann, ne?